ich muss es einfach ausprobieren und habe momentan einfach nicht so die Zeit. Oder ja.
Ja, Zeit. Genau. Zeit ist ein gutes Stichwort. Ich habe keine Zeit. Ja. Für nichts.
Also ich habe momentan so echt das Gefühl, so 24 Stunden sind definitiv zu wenig. Vor allen Dingen, weil ich eigentlich nicht am Schlaf sparen möchte. Also das sehe ich als allerletztes ein, weil da geht es mir doch nicht gut mit.
Aber dann kann man jetzt aber sehr viele berühmte Schriftsteller zitieren, die neben der Arbeit ihre großen Romane geschrieben haben.
Ja, wie haben die das gemacht?
Bitte? Ja, genau.
Wie geht haben das gemacht?
Genau.
Vor der Arbeit, nach der Arbeit, in der Mittagspause.
Ja, weißt du, da kann ich vielleicht mal so ein Ideenfragment schreibe ich oft auf unterwegs oder so. Ja, aber ich habe oft so das Gefühl, ich brauche Ruhe. Also ich brauche so einen gewissen Freiraum, wo ich auch nicht ständig das Telefon am Bimmeln habe, weil es klingelt gleich an der Tür. Ich brauche so dieses Gefühl, ich habe so einen Freiraum, damit ich so richtig mich auf diesen kreativen Prozess so einlassen kann. Und das ist wahrscheinlich mein Problem, weil im Alltag hast du den halt oft nicht, sondern musst einfach mal 10 Minuten nutzen, die jetzt mal gerade frei sind. Ja.
Also ich brauche auf jeden Fall irgendwas auf die Ohren, damit ich von der Welt abgeschnitten bin. Von euch Kindern. Und dann am besten die richtige Musik, die mich dann auch so ein bisschen in die Richtung schiebt, die ich gerade schreiben will. Und mehr als 5 Minuten. Weil ich brauche meistens noch 5 Minuten, um in den Kopf so reinzukommen.
Genau.
Ja. Und dann geht das, und in der Mittagspause will ich ja erstmal was essen. Dann muss ich verdauen. Ich muss verdauen. Und dann habe ich noch vielleicht noch 5 oder 10 Minuten, bevor ich halt wieder was anderes machen muss. Und das reicht nicht. Und morgens kann ich eh nicht. Also vom nach dem Aufstehen, also früher aufstehen, um zu schreiben, das kann ich nicht.
Das kann ich auch nicht, weil ich bin eine Nachteule. Ich bin jemand, der abends kreativ wird, ist tatsächlich so. Also morgens ist mein Kopf, da ist eine Mattscheibe, da hast du irgendwie ein IQ 220 oder so.
Ja. Dann bin ich wohl die Ausnahme in der Gruppe.
Okay.
Ich schreibe normalerweise morgens.
Echt, das geht?
Ja. Aber ich meine, hat auch damit zu tun, eigentlich bin ich auch ein Nachtmensch, deswegen ich bin eigentlich jemand, der persönlich nachts immer am besten macht, aber dann hatte ich arbeitet, aber ich habe vor ein paar Jahren bei der Post gearbeitet, der Deutsche Post, wo halt die Dienstzeiten halt um 5 Uhr morgens anfangen oder manchmal sogar schon 4:30 oder Weihnachten halt sogar schon irgendwie um 4 oder noch früher. Und dann war ich nach der Arbeit meistens schon um 8 oder gut um 9 halt zu Hause gewesen. Und dann, wenn du Frühschicht hast, dann bist du früh zu Hause. Und dann hatte ich mir wirklich dann angewöhnt. In der Zeit, dass ich heimgekommen bin, habe ich halt mal geschrieben, andere Sachen gemacht. Also, es geht doch recht gut. Okay. Und dann war ich halt dementsprechend dann meistens relativ müde abends gewesen. Jetzt habe ich mir dann das Morgensarbeiten angewöhnt.
Okay.
Mittags bei mir umgekehrt geht gar nicht. Also mittags kann ich gar nicht schreiben, weil das irgendwie nicht so richtig. Das ist, weder die Ruhe, wenn morgens, wenn niemand wach ist. Und es ist halt auch nicht abends.
Also meine Lieblingsschreibzeit und Ort ist so früher Nachmittag in einem Café.
Ja, aber das ist Luxus.
Das ist echt Luxus, weil du musst ja dann mindestens immer einen Kaffee trinken und das geht dann ins Geld.
Also man genau, kann sich also ja nicht einfach hinsetzen. Genau, also Zeit und das Geld, genau.
Ja.
Aber das liebe ich aber auch am allermeisten.
Aber wenn ich das könnte, würde ich halt dann morgens irgendwas machen so, und dann irgendwie früh am Nachmittag einen Kaffee gehen. Und da bis abends
ja,
in die Husten schreiben.
Wäre ich mit dabei, definitiv.
Das wäre perfekt für mich.
Irgend so ein besonderes Café, was du zum Schreiben empfehlen kannst?
Das Kaffeesatz natürlich.
Ja, stimmt. Kaffeesatz ist auf jeden Fall geeignet.
Ja. Der schöne Kaffeesatz in Freiburg.
Komischerweise das Café bei mir, wo wir zweimal waren, das hilft mir sehr. Ich weiß nicht wieso, es hat ja eher so eine kühlere Atmosphäre eigentlich. Aber ich bin da irgendwie losgelöst. Ich kann das nicht erklären. Ich bin da sehr auf mich zentriert und das um mich herum plätschert so an mir vorbei.
Ja, ich glaube, da bist du relativ unabgelenkt.
Genau.
Das Café ist sehr ruhig. Ja, und du hast auch nicht so viel zum Gucken in dem Café. Was dich da ablenkt, ist vielleicht, wenn da Kinder sind.
Genau, das, und das kannst du halt dort auch nicht einplanen.
Genau.
Das, deswegen ist es leider für uns auch nicht geeignet. Darüber hatte ich natürlich auch schon nachgedacht, aber da kannst du nie sagen, wann halt die Muttis mit ihren Kindern einfallen und dann hast du gar keine Chance mehr, irgendwie einen Podcast aufzunehmen. Ja.
Ich muss sagen, was schreiben geht, habe ich mit Capri relativ viel Glück. Augustinerplatz.
Ja, das wollte ich mir Montag mal anschauen. Ja. Montag hat es aber zu im Moment.
Ja, doch, Capri ist für mich irgendwie das Künstlercafé Freiburg, weil ich treffe dort irgendwelche Künstler. Ja. Ich war einmal dort abends schreiben gewesen. Das war wirklich ziemlich cool. Eigentlich war komplett voll gewesen. Mhm. Und ich saß mit einem anderen Mann am Tisch, der auch geschrieben hatte. Und ich war wohl gerade ein bisschen so Hemingway-Laune, habe dann einen Rotwein bestellt und habe dann irgendwie einen Rotwein bestellt und dann irgendwie meinen Blog aufgeklappt und angefangen zu schreiben. Und links neben mir hat er dann auch einen Rotwein bestellt. Und dann saßen zwei Leute am Tisch mit einem Rotwein und schreiben. Und
also ich kann ja nicht schreiben, wenn ich betrunken bin. Oder wenn ich was getrunken
habe. Das habe ich noch nie probiert.
Also das habe ich letztens mal gemerkt, als ich mir abends mal einen Wein gegönnt habe. Dann hatte ich so im Kopf, vielleicht hast du noch ein bisschen Zeit zum Schreiben. Und dann hatte ich einen Wein getrunken, aber dann habe ich gemerkt, es geht nicht. Also das Hemingway kann ich nicht.
Ich habe auch noch nie probiert, Wein zu trinken und dann zu schreiben. Ich habe angefangen zu schreiben, dann kam der Wein. Also vielleicht ist das der Unterschied. Also ich habe angefangen zu schreiben und dann kam es der Wein.
Okay.
Weil passenderweise, mein Kollege am Tisch, der konnte auch nicht schreiben, hat dann hinterher dann auch irgendwann aufgehört, frustriert und gemeint, also heute klappt es nicht, vielleicht liegt es am Wein, hat er dann gemeint.
Ja, die Ausreden. Ja.
Und, also weil diese Freundschaft unter Schriftstellern, weil er nur dann gemeint hat, und wie läuft's bei dir? Das scheint jetzt sehr gut zu laufen. Ich so, ja, ich habe schon zwei Seiten geschrieben, hat gemeint. Er freut mich zu hören. Und also dir, alles Gute noch, ne, heute. Und,
ja, man ist dann wirklich mitleidender, ja, wenn man das so entdeckt. Ja.
Ich habe jetzt auch so ein Capri, ist ein Café, wo man sich nicht komisch vorkommt, anfangen zu schreiben. Selbst wenn alles voll ist, scheint, passt irgendwie da rein.
Sobald ich angefangen habe, ist mir das egal. Okay. Selbst wenn ich dann mit meinem dicken, fetten Laptop sitze und Steckdose brauche.
Ja, ab einem bestimmten Punkt ist mir das dann auch egal, weil ich tatsächlich in einem anderen Universum dann bin. Also in dem eigenen irgendwie, was ich gerade erschaffe.
Aber umgekehrt, nur ich finde es ja komisch, wenn ich im Starbucks bin und es ist voll und jemand sitzt bei mir am gleichen Tisch oder beziehungsweise mehr oder weniger am gleichen Tisch. Finde ich irgendwie sehr seltsam zu schreiben, weil ich dauernd abgelenkt bin. Finde ich. Das liegt vielleicht auch natürlich irgendwie in der Lokalität.
Genau, das kann sein, weil ich finde es da auch ein bisschen unruhig. Also ist beim
Dann wäre ich gesagt, Capri stört mich absolut nicht, wenn es komplett voll ist. Ich fange an zu schreiben, dann ist egal, ob jemand da ist oder nicht.
Ja, ich bräuchte jetzt noch irgendwie noch eine gute Musik für mein aktuelles Sachbuch. Weil Musik, also wenn ich irgendwie Fantasy oder sowas schreibe, ist völlig klar, ja, also das ist ganz leicht, da welche zu finden. Aber was setzt du dir auf die Ohren, wenn du was Sachliches schreibst? Was hast denn du dir auf die Ohren gesetzt, als du deine Masterarbeit, du hast Diplom gemacht, ja? Als du deine Diplomarbeit geschrieben hast, was hast du da für Musik gehört?
Was habe ich da gehört? Und in der Zeit hatte ich irgendeine Seite im Internet entdeckt, die halt Musikvideos abgespielt hat. Die habe ich gehört. Dann glaube ich, kam da Katzenjammer, war da die neue Single draußen.
Ja, die höre ich auch.
Die habe ich gehört. Und am besten war es abends, wenn alle schon weg waren, weil ich Musik aufgedreht und habe da mitgesungen oder so. Also,
du singst beim Schreiben.
Nee, Das war so zwischendurch. Okay. Glaube ich. Ich kann mich gar nicht daran erinnern. Aber so.
Ich habe das schon. Du bist auf dem Gebiet schon.
Weiß ich nicht. Ich habe ja dann nicht nur geschrieben, sondern habe auch noch Grafiken gemacht und Videos gewertet.
Ja.
Aber wenn ich jetzt so schreibe in meiner Geschichte, singe ich nicht mehr. Also, das lenkt dann schon ab. Manche Lieder lenken dann aber auch ab.
Genau, deswegen nämlich, genau. Habe ich dann ein Problem. Es muss genug sein, dass ich in den Fluss reinkomme. Muss die Musik gut genug sein, aber sie darf mich nicht ablenken. Ja, wenn du irgendwie so was Episches hörst oder so. Ja. Ist das beim Sachbuch, ist das ganz schlecht.
Weißt du das?
Weiß ich nicht. Also ich höre dann meistens das, was ich eh gerade gut finde und was passt.
Ja, das
ist doch das. Anja, du hörst das auch Musik beim Schreiben.
Ja, auf jeden Fall. Also,
aber das ist eine Sache, wo ich mir noch nicht klar bin, ob ich mir Musik besser oder schlechter schreibe, weil manchmal lenkt sie mich unglaublich ab.
Genau.
Also ich habe Musik, wo gesungen wird, höre ich inzwischen fast gar nicht mehr, weil irgendwie lenkt mich das ab. Und Filmmusik geht meistens auch nicht, weil es zu emotional involvierend ist.
Ja, ich sag's so richtig episch, genau. Ja, du wirst so richtig reingezogen. Ja, also, ich weiß nicht, es geht vielleicht, wenn du gerade eine Schlachtenszene oder so vielleicht schreibst oder so, aber er stürzt und sein Blut rennt aus seinen Wunden oder so.
Apropos Schlachtenszene, mal jetzt was ganz anderes.
Okay.
Wie schreibt ihr Action-Szene?
Gar nicht.
Ich weil da habe ich auch totale Schwierigkeiten. So. Also ich versuche die auch zu vermeiden. Aber da habe ich letztens gemerkt, weil ich letztens eine Szene geschrieben habe.
Ich weiß andersrum, dass mein Vater damals auch nicht ein Kind von gestern war.
Denk.
Und ein Verhältnis hatte mit beiden.
Also sehr, 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 sehr spannungsvoll sein sollte. Ja. So, weil irgendwie. Ja. Sie waren in Lebensgefahr und der Held musste sie retten. Und dann muss das natürlich spannend erzählt werden. Also, halt diese, also ich meine das auch so mit Action-Szenen mit Spannung. Ja.
Jetzt kommt's.
Ja. Wo nicht nur so gelabert wird und erzählt wird und beschrieben wird, sondern wo halt so Action ist, wo halt was passiert.
Ich versuche mir die Szene vorzustellen und spule die in Zeitlupe vor und zurück, um zu merken, ob das realistisch ist.
Ja, das habe ich mich auch immer die ganze Zeit gefragt. So.
Genau.
Ist das realistisch?
Ich versuche es wirklich wie in einem Film vom inneren Auge zu sehen und gehe dann ganz langsam vor und zurück und gucke. Ist das jetzt logisch, dass die Person das macht? Würde die das wirklich in einem Film so tun? Also ich versuche dann in dem Fall unser Wissen über Filme. In Filmen weißt du das doch ganz oft, wenn sich eine Spannung aufbaut. Jetzt als nächstes muss eine Katze aus dem Schrank springen oder so. Ich versuche dann mein Filmauge einzusetzen, wenn ich die Geschichte schreibe.
Ja, also so ähnlich habe ich es dann auch versucht irgendwie und dann relativ kurze Sätze zu benutzen, wenig Beschreibung, also alles, was halt bei anderen Szenen irgendwie länger schreiben kann, so. Dann wahrscheinlich auch wenig Adjektive, ne?
Ja, nur ganz, ganz auf den Punkt, genau. Also, dass du jetzt wirklich, nur wenn es unbedingt notwendig ist eigentlich, weil du es sonst gar nicht begreifst. Ja.
Also, ich habe da echt Schwierigkeiten, merke ich.
So. Das ist eine gute Frage, weil ich habe sogar ein Gesprächsthema, was ich da ansprechen wollte. Ja, in anderer Hinsicht, welche Autoren könnt ihr empfehlen, die gute Action-Szenen schreiben? Weil ich wollte eigentlich schon, dachte, vielleicht soll ich mal ein paar Bücher lesen, wo
10,80 Euro bitte.
Gute Action. Ja.
Was ich gerade lese.
Ja.
George Abbott. Ja. Game of Thrones. Ja. Also, der schreibt tolle Action-Szenen.
Ja, kannst du
Ich kann mich nicht dran erinnern. Also, er schreibt gut. Und, ja, doch. Doch. Ich habe jetzt auch bisher Bücher noch nicht auf diesen Aspekt gelesen, mir die Action-Szenen anzugucken.
Ich habe sicherlich schon viele Bücher mit guten Action gelesen, aber nie unter dem Aspekt abgespeichert.
Genau, weil du kommst ja so in den Plus rein und analysierst es eigentlich nicht so. Das ist jetzt eine Action-Szene, er baut es so und so auf, ja?
Ja.
Willst du deinen Kaffee eigentlich nicht trinken? Willst du deinen Kaffee nicht trinken? Der wird ja kalt. Ja. Ich denke nur an dein Wohl.
Weil das selbe sagt bei mir, ich denke nicht, dass ich gut mit Action-Szenen bin. Ich vermeide sie meistens oder ich beschreibe alles vor der Action-Szene relativ ausführlich und versuche dann die Action-Szene recht kurz zu halten.
Aber es kann ja auch nicht sein.
Ja. Weil schon bei mir Action-Szenen, wenn es wie ein Drehbuch aussieht, finde ich das halt irgendwie etwas banal. Das ist dann zu steril, aber.
Links rein bei der Ampel und dann hier unten.
Oder wir laufen zum. Ich habe meistens immer relativ großen Aufbau zu der Action-Szene und dann schaue ich, dass die Action-Szene relativ, sagen wir mal, so japanisch Samurai für möglichst schnell vorbei ist und dann halt alles danach oder beschrieben wird, wo halt eher die emotionalen Nachwirkungen im Mittelpunkt stehen oder der Aufbau. Aber Action-Szene selber. Mir fehlt auch ein bisschen das Vokabular-Ding dazu, denke ich, weil wenn ich irgendwie. Wenn man zwei Seiten beschreibt, wie Leute sich mit Schwert aufeinander einschlagen, können bei mir wirklich. Ich bin da nicht gut bei sowas.
Aber bei einem Film ist es doch eigentlich auch so, dass sich ganz lange erst die ganze Handlung aufbaut, um sich dann in einer einzigen Szene eigentlich dann irgendwie so zu entladen, wenn dann die Kontrahenten so aufeinandertreffen und. Oder? Nee?
Fluch der Karibik.
Ja, Fluch der Karibik. Dauernd spannende Action-Szenen.
Stimmt,
der,
dauernd.
Der, das Duell zwischen Jack und. William? Ist er William?
Ja.
Ja. In der Schmiede. Dann ist es noch spannend. Das ist länger her.
Stimmt, das sind eigentlich nur lauter spannende Action-Szenen.
Dann als Elisabeth auf dem Schiff ist vom Barbossa und die im Mondlicht zu Zombies werden. Das ist noch nicht mal ein Kampf, aber das ist halt schon spannend.
Ja,
so, also das ist schon Action, weil sie halt da so rumläuft und so. Das wird man wahrscheinlich in einem Buch anders beschreiben. Aber das sind schon immer wieder spannende Szenen drin.
Also und gerade Teil 2 ist ja irgendwie nur noch Action.
Oh ja,
also der zweite Teil ist ja irgendwie wie eine Action-Szene, wo gelegentlich mal Pausen in der Action ist. Aber
also müssen wir eigentlich die Bücher lesen, die zu dem Film geführt haben.
Ich glaube, es ist ein anderes Medium, deswegen.
Ja, also Film ist schon ein anderes Medium. Also wir müssen echt Bücher lesen, wo Action-Szenen drin sind.
Welche?
Dean Koontz ist jetzt nicht Fantasy, aber Dean Koontz ist relativ actionreich.
Ja, den lese ich aber nicht.
Aber das ist halt das Problem, das ist halt ein bisschen anderes Genre. Ich habe früher viel Koontz gelesen. Koontz ist im Grunde genommen äquivalent, weil einige der Bücher ist wirklich letzte 100 Zeiten eine einzige Action-Szene und relativ gut zu lesen.
Ja, aber ich mag ihn nicht mehr. Also ich habe früher auch
Problem, ich mag ihn nicht mehr.
Genau.
Deswegen. Aber vor 10, 15 Jahren.
Mir fällt jetzt auch echt kein Buch spontan ein.
Holbein ist auch, schreibt viel Action, aber ich lese ihn halt auch nicht mehr. Das ist das gleiche Problem. Genau. Ich kann ihn nicht mehr lesen.
Woran liegt das eigentlich genau? All diese Leute habe ich früher auch gelesen und ich kann sie nicht mehr lesen, weil die langweilen mich mittlerweile. Aber ich weiß nicht, wieso.
Ich glaube, bei Holbein, er hat nur einen Schreibstil und er hat ein relativ begrenztes Vokabular und er schreibt irgendwie 400 Bücher und das ist.
Ich habe bei Holbein ein Buch gelesen, das ich so schlecht fand, einfach von der Story her. Ja? Weil ich habe sie nicht verstanden. So. Und es war auch nicht so ganz meine Welt oder so und dann dachte ich, nö. Seitdem habe ich nicht mehr gelesen, aber obwohl ich vorher mochte ich ihn auch gerne.
Da sieht man mal, ein einziges schlechtes Buch, das kann uns das Knick brechen, dann wollen uns dann auch die Leute nicht mehr lesen. Ja.
Ted Williams hat diese Drachenbeinthron-Bücher. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie er wie die Action war, aber es war relativ viel Action drin. Und die ersten 200 Seiten sind totlangweilig.
Ja, ich wollte gerade sagen, das Problem bei dem Buch, ich habe es angefangen zu lesen und aufgehört, weil die ersten Seiten waren sowas von langweilig, das ging nicht. Damals war ich noch in der Phase, wo ich halt echt alles gelesen habe, aber das ging nicht.
Ja gut, aber das erste Buch geht, ich weiß nicht mehr, wie lang war das, irgendwie 800 oder 900 Seiten? Ich meine,
nee, keine Ahnung, ich habe glaube ich die ersten 100 Seiten oder sowas gelesen. Das ging einfach nicht, das war so langweilig, dass ich selbst in meinem Jugendalter, wo ich echt alles gelesen habe, aufhören musste.
Ja.
Also ich höre dann auch, irgendwann wird's gut. Ja. Okay. Das war mir bei dem Buch zu spät.
Okay.
Da habe ich auch mittlerweile den Anspruch an Bücher, dass die halt nicht langweilig sind von Anfang an.
Ja. Aber mir fällt einer ein, der ganz gute Action-Szenen schreibt. Kennt ihr die Dunkelelfen-Saga?
Von Markus Heitz?
Nein. R.A. Salvatore?
Habe ich schon mal gehört.
Schritt zu Urden. Ja, oder wie auch immer er sich ausspricht. Ja, also die sind klasse.
Ich habe den auch mal irgendwie im Internet empfohlen gesehen, unter dem Aspekt gute Action. Das heißt, der Mann schreibt gute Action.
Ja, also es ist bestimmt nicht intellektuell hoch anspruchsvoll, aber sie sind sehr spannend geschrieben und die fand ich damals richtig gut. Das ist aber auch schon eine Weile her, dass ich die gelesen habe. Weil er stammt halt aus einer Welt unter der Erde und das sind böse, ganz, ganz böse Elfen sind das halt, ja. Und das ist natürlich halt auch eine Welt unter der Erde, wo halt die unmöglichsten Monster begegnen können und daher gibt es halt da ganz, ganz tolle Action-Szenen, ja. Also müsste ich da mal wieder ein altes Buch ausgraben und mal auf den Aspekt hin mal untersuchen, wie er das denn eigentlich so macht.
Ja.
Und Michael Moorcock fällt mir noch ein. Die Elric-Saga. Elric of Melniboné, oder? Ich habe davon erzählt. Ja. Ich habe es halt mit dem Charakter, weil die Bücher haben relativ. Obwohl bei den Büchern ist fast schon, es gibt so viel Action, dass es fast schon wieder nervt. Wo ich denke, ich würde gerne weniger Action haben und mehr Charakterinteraktion, habe ich manchmal gedacht. Aber gut, hat auch Grund, einige der Bücher waren ursprünglich halt Novellen gewesen, die dann zusammengefasst wurden. Sprich, die gingen ursprünglich nur 50, 60 Seiten, aber wenn man die halt am Stück liest, dann hat man alle 50 Seiten eine große Schlacht oder einen großen Kampf und es ist dann schon etwas sehr irritierend, so viel Action zu haben. Aber ihm liegt es viel an den Charakteren und sie haben halt so, der Held hat halt so ein Schwert, was alle, die getötet werden, saugt das die Seelen auf und das ist halt schon recht anschaulich beschrieben und dass der Held es irgendwie immer zögert, das Schwert zu benutzen, weil wenn er diese Fähigkeit benutzt, dann kriegt er immer Kraft, weil das Schwert ist wie ein Vampir, das saugt immer die Energie von den Menschen auf. Und ich habe das gehört, das macht das Ganze auch noch viel interessanter, dass es immer dieser Zwiespalt von einem Charakter ist.
Und ja, das ist vielleicht auch wichtig, damit man gute Action-Szenen schreiben kann, dass du grundsätzlich den Plot schon so aufgebaut haben musst, dass du vielleicht irgendwie, irgendeine Garantie eigentlich dafür hast, dass diese Person immer wieder in solche Szenen und in solche Situationen verwickelt wird. Ja.
Und er hat, bei ihm ist auch noch interessant, zum Beispiel das erste Buch, wenn er dann. Es gibt so zwei Zwillinge, zwei Schwerter, so legendäre Schwerter, die sich einander hassen. Und am Ende gibt es einen Kampf, wo er halt das eine Schwert kriegt und sein Cousin, der ihm den Thron geraubt hat, das andere Schwert hat. Und dann ist es nicht nur diese Feindschaft zwischen den zwei Verwandten, sondern auch die Feindschaft der Schwerter, die einander bekämpfen. Und das wird dann sehr anschaulich beschrieben über den Hass, den die Schwerter haben. Und er muss sich am Ende zurückhalten, Cousin zu töten, weil das Schwert will den anderen töten. Aber er will das nicht. Und das sind halt wirklich eine ganz andere Ebene, die noch dazu kommt. Und dann ist es auch wirklich sehr unterhaltsam, eine Action-Szene zu lesen, die wirklich relativ lange geht. Aber man hat halt nicht immer solche Situationen.
Ja, weil ich brauche, glaube ich, diese psychologische Ebene noch, damit ich irgendwie solche Szenen richtig, richtig gut finde, weil einfach nur irgendwie wenn es mir zu mechanisch wirkt, einfach nur eine Abfolge von Bewegungen und von abgesäbelten Körperteilen alleine fesselt mich nicht genug. Also ich brauche da noch irgendwie so ein psychologisches Element dabei.
Mir fällt gerade ein, ich glaube, die Conan-Bücher sind auch noch ganz gut für Actionfilme. Also ich habe sie selbst nicht gelesen, aber ich habe mal gehört, dass der auch sehr bildhaft das alles beschreibt. Und ich glaube, in den Büchern ist sehr viel Action. Also.
Das ist bei mir auch richtig lange her, aber das stimmt. Also es war bildhaft, auf jeden Fall. Ja. Doch.
Ich habe die auch früher sehr viel, sehr oft gelesen. Aber ich kann mich nicht daran erinnern an die Action, außer dass es viel Action gab.
Ja, ja. Also bis zum nächsten Mal Conan-Bücher.
Conan lesen. Ist noch nicht so lang, die kann man gut. Die sind auch nicht so lange, die kann man gut lesen.
Nicht?
Nee.
Ja, ich auch nicht. Aber. Man kann es sich ja vornehmen. Ne?
Ja, stimmt.
Ich habe mir jetzt auch vorgenommen, am Wochenende zu schreiben. Länger und nicht nur eine halbe Stunde oder so.
Ach, Da Vinci Code.
Das habe ich nicht gelesen.
Ach so.
Ich habe, wie heißt denn das Buch vorher? Ne? Die... Illuminati.
Genau, genau. Illuminati.
Die habe ich gelesen, stimmt. Das ist auch sehr, sehr viel Action-Szenen.
Sehr viel Action. Und ich mag Dan Brown persönlich nicht, aber man kann sicherlich von ihm lernen, wie man Action schreibt.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ich habe mir heute Stephen King ausgeliehen, nach langen Jahren mal wieder. Das ist Love. Ich war heute in der Bücherei gewesen, in der Freiburger. Und da habe ich mir das mitgenommen. Aber obwohl er sehr spannend schreibt, aber seine Action-Szenen, also da kann ich mich eigentlich, nee, die sind bei mir auch nicht hängen geblieben. Ist ganz seltsam, obwohl er eigentlich ein sehr spannender Autor ist. Aber, also er kann Spannung eigentlich gut aufbauen, aber eigentlich, kannst du dich an den Action erinnern? Auch nicht, gell?
Nein, also Action bei King ist nicht seine Stärke.
Nee. Aber meine auch nicht, insofern. Ja. Ich glaube, das wird's auch nicht, aber man soll ja nie, nie sagen, ja?
Ich hab ein Buch, das ist kein Roman jetzt. Dave Lowry hat ein Buch geschrieben, das ist quasi autobiografisch, wo er bei einem Japaner japanischen Schwertkampf gelernt hat.
Mhm.
Und im Buch erzählt er immer wieder Geschichten aus dem Stil.
Mhm.
Und das ist dann wie Kurzgeschichten, wo meistens mit irgendeiner Action-Szene enden, von berühmter Samurai sowieso in dieser Schlacht oder dieser Samurai trifft auf diesen Samurai und fordert ihn heraus. Und da waren die Action-Szenen, also die Kampfszenen, relativ gut. Also dafür, dass im Grunde nochmal, wie ich beschreibe, Kampfstil sowieso geht so und die Philosophie und die Denkweise in dem Stil und dann... Aber es macht wirklich Spaß, weil es dann wirklich, du sitzt da und ich bin gespannt, wie der Kampf ausgeht und wenn die Action-Szenen beschrieben.
Kannst du mal analysieren, woran es liegt? Oder vielleicht.
Er baut. Ich habe eins, der Aufbau der Szenen ist sehr gut, weil man. Ich glaube, es ist ähnlich wie das andere mit dem Schwert, weil dieses. Aber Elric wird halt. Kriegst du hier das Hintergrundmaterial über seine Psyche, seine Denkweise, seine Philosophie.
Mhm.
Und natürlich das tolle Schwert, was immer noch eines der Charaktere ist. Und hier ist halt immer bei Dave Lowry, wenn er beschreibt, dass immer diese Charaktere, ihr Kampfstil, es ist dann nicht nur zwei Personen, die aufeinandertreffen, sondern immer auch Philosophien, die aufeinandertreffen.
Hier, vielleicht passt es ja zu deinem Camp Nano-Projekt. Bring doch sowas rein, weil ich sowas erzählst du eigentlich recht häufig, dass du sowas liest. Und vielleicht würde dir das liegen, wenn du so ein Element in deine Story einbaust. Dann würde es vielleicht, das fände ich auch mal spannend, ein Krimi, in dem sowas reinkommt.
Das so ein Element meinst du?
Klar? Ja, so mit Kampf, mit Schwertkampf oder so. Wäre das nicht irgendwie oder passt das zu der Story gar nicht?
Ich habe tatsächlich überlegt, ob man. Mein Hard-Boiled-Detective noch irgendwie Schwertkampf oder sowas macht, aber es ist schon reichlich bizarr. Ich fand es schon seltsam genug, dass ich einen Hard-Boiled-Roman in Freiburg ansiedle. Ja, aber wenn jetzt doch die Hauptperson japanischen Schwertkampf macht, wäre das...
Es gibt einen Kendo-Club in Denzlingen. Das weiß ich aus eigener Hand. Oder so. Ja, also es gibt hier auch Kendo-Kämpfer. In Freiburg. Es sitzt einer neben dir.
Okay.
Also so aus der Luft gegriffen ist das nicht.
Ja.
Und wir haben auch Japaner.
Ja.
Der wohnt allerdings nicht in Freiburg.
Das macht ja nichts.
Egal, der kann aber jetzt da einfach, ist das ja dann die ja schriftstellerische Freiheit.
Die, Okay, nächstes Kapitel. Denzlingen.
Echt, warum? Also Kendo gibt es in Deutschland auch. Es ist eher seltener. So, und es wäre bestimmt auch im Buch ein bisschen ungewöhnlicher, aber es gibt die Leute schon.
Ja, ist die Frage. Darf man es nicht reinbringen, nur weil es ungewöhnlich ist? Oder ist es vielleicht gerade interessant? Also.
Ist ja die Frage, ob der Kendo macht oder halt mit einem richtigen Schwert kämpfen soll. Weil Kendo mit einem richtigen Schwert kämpfen ist zwei verschiedene Sachen.
Ja.
Ja.
Nein, ich glaube, ich fand schon einfach bizarr, dass ich eine Hardboiled-Geschichte in Freiburg anziehe. Ich habe schon überlegt, ob ich jetzt einfach einen Freiburg streiche und eine Stadt im Süden Deutschlands reinmache, weil.
Aber sowas ist eigentlich dann auch später leicht zu ändern. Also manchmal hält man sich ja an solchen Details jetzt auf, weil man sich nicht sicher ist. Dabei kannst du das ja eigentlich später sehr leicht ändern, indem du dann in deinem Schreibprogramm sagst, mach aus Freiburg jedes Mal, was weiß ich, München oder was auch immer. Also,
ja. Hutzenhausen.
Genau, Hutzenhausen.
Hutzenhausen.
Aber ich habe das auch, also dass ich dann zum Beispiel an einem Namen oder so, ich irgendwie so denke, würde jemand, der so heißt, so handeln? Und dann beiß ich mich an der Story so fest. Ja, doch, aber manchmal hat man so Punkte, daran beißt man sich fest. Also da klemmt dann deine ganze Geschichte, weil du drüber nachdenkst, ob das nach Freiburg passt oder ob eine Tatjana sowas tun würde. Ja, und dabei ist das völliger Unsinn, weil das kannst du ja, also kein Element kannst du leichter wechseln als einen Namen oder einen Ort, also wenn es jetzt nicht ganz spezifisch ist. Also.
Ja.
Es sei denn natürlich, du erklärst hier genau irgendwie den Hauptbahnhof oder so und dann. Dann wechselst du den Ort, da muss man natürlich aufpassen. Ja.
Aber damit sehe ich weniger ein Problem.
Ja. Wenn du halt schreibst, es ist in Freiburg und du den Hauptbahnhof anders beschreibst, als er wirklich ist in Freiburg, dann ist das für die Leser komisch, die vielleicht Freiburg kennen. So. Aber wenn du den Hauptbahnhof so beschreibst, wie er in Freiburg ist, die Stadt aber Hutzenhausen nennst, dann ist ja egal.
Genau.
Also das mit dem Namen für Personen kann ich nicht zustimmen, weil ich habe zwar immer so ein Bild vom Charakter im Kopf und suche dann einen passenden Namen. Und der passt aber so sehr, dass ich mich nie frage, würde jetzt eine Tatjana das oder das tun, weil ich den Namen so ausgesucht habe, dass ich ganz genau weiß, was die Person macht. Und dafür den Namen gewählt habe. Also für mich steht hinter der Tatjana bestimmte Dinge, die eine Person machen würde. Und wenn das auf die Person passt, für die ich einen Namen suche, dann heißt sie Tatjana.
Mhm.
So. Hat man das jetzt verstanden? Keine Ahnung.
Ich weiß sowieso nicht, ob man uns versteht.
Ist egal.
Aber jetzt hört man uns zumindest.
Genau, endlich kann man uns hören. Ja.
Echt mal. So, ab jetzt kommt dann, ist dann auch die Folge 2.
Genau. Und nicht 007.
Ich bin gerade weg. Wo waren wir? Bei Namen.
Genau, bei Namen und Orten. Genau, und ob du deine Geschichte in Freiburg ansehen kannst.
Ich fand das eigentlich gerade, ich habe halt Raymond Chandler gelesen. Und das hat mich dann inspiriert, vielleicht doch mal einen Hardboiled-Roman zu schreiben oder eine Geschichte.
Was ist denn genau Hardboiled?
Das sind diese Detektivfilme 30er, 40er Jahre, dieses Genre, wo diese Privatdetektive in irgendwie harten Vierteln, wo irgendwie harte Männer Probleme lösen.
Sind es die in Schwarz-Weiß, wo dann die Dame dann immer ins Büro kommt und
genau,
er sagt
das sind so diese Sachen.
Es war ein schwüler, heißer Tag.
Immer,
aber sie hatte trotzdem ihre Pelzstola. Oben die Schultern.
Das ist Hardboiled. Du hast es erfasst.
Ah. Und immer ist es verratzt und ein Ventilator dreht sich sehr langsam.
Und das ist so, das sind die coolsten Detektive im Krimi-Genre.
Doch, sowas kann hier auch passieren.
Ja, und, weil ich meine, mit Hardboiled, dann denke ich halt immer an diese amerikanischen Hardboiled-Romane. Ich fand es halt recht lustig, gerade in Freiburg halt sowas zu schreiben.
Und der recherchiert dann hier im Bermuda-Dreieck. Völlig klar, ja.
Und,
Das finde ich jetzt, wenn du das schaust, das wäre bestimmt lustig.
Weil ich habe einen Mord halt auf, ich habe einen Mord halt in Herdern.
Ja, auf jeden Fall. Wenn jemand umgebracht wird, wird er in Herdern umgebracht.
Der wird in Herdern getötet und.
Du musst mal in die russische Diskothek dann hier reingehen, ins KGB, zu Recherchezwecken.
Ich meine, wenn du wirklich Freiburg als Vorbild nimmst für die Stadt, hast du kein Problem mit Szenerien. Weil du gehst einfach hin und beschreibst, was du siehst.
Ja.
Ich finde das eigentlich super. Ich finde das eine coole Idee. Ich habe leider den Namen vergessen, aber letztes Jahr hatte ich tatsächlich auch mal einen Krimi einfach nur gekauft, weil er in Freiburg spielte. Der ist auch gar nicht oft verkauft worden. Der spielte irgendwie an der Freiburger Uni auch noch. Oh. Und das fand ich irgendwie so witzig. Und
Ja, aber es gibt ja viel so Regionalkrimis.
Ja. Davon gibt es sogar schon Freiburg. 3 oder 4 Bücher. Ich habe es auch mal gesehen in der Rombach, in der Krimi-Ecke.
Ja, und ich muss sagen, ganz ehrlich, das kannst du mindestens so gut wie die Leute, die hier gut verkauft werden. Irgendjemand schreibt hier historische Romane. Wer ist denn das nochmal?
Ist das, meinst du die Hexe aus Freiburg geschrieben hat?
Genau, und das ist einfach nur schlecht.
Was?
Das fand ich einfach nur, fand ich einfach nur schlecht.
Echt? Warum?
Von der ganzen Wortwahl her.
Ich fand es jetzt nicht gut, aber ich fand es jetzt auch nicht schlecht.
Doch, und es war auch schlecht lektoriert mit Schreibfehlern und so weiter und so fort. Und dann habe ich schon wieder gedacht, das hätte man deutlich besser machen können, gerade noch, weil man ja eigentlich auch mit ihr jetzt mittlerweile sogar Führungen durch Freiburg oder so mit ihr bewirbt. Nee, der Pestengel von Freiburg, genau das habe ich gelesen von ihr. Und das fand ich einfach nicht gut. Ich fand es von der Story nicht gut.
Ich habe die Hexe von Freiburg gelesen. Es war in Ordnung.
Okay. Also.
Aber es gibt ja schon einige Freiburg-Romane, weil ich habe nur, nachdem ich beschlossen, einen Krimi zu schreiben, war ich in der Stadtbibliothek und habe mir im Zeichen des Zen ausgeliehen. Das ist ein Krimi, der in Freiburg spielt und einen deutschen Krimi-Preis vor ein paar Jahren gewonnen hatte.
Echt?
Mhm. Ich fand das Buch jetzt halt auch nicht. Also, ich habe nur die ersten 100 Seiten gelesen, eigentlich nicht. Bin wirklich, wirklich motiviert, weiterzulesen.
Siehst du?
Ja. Dabei ist der Titel gut. Vielleicht ist der Anspruch auch einfach zu hoch.
Vielleicht haben wir einen zu hohen Anspruch. Ja. Das kann sein. Weil wir haben ja im Laufe der Jahre schon alle schon ganz schön viel gelesen. Und vielleicht steigt der Anspruch dann im Laufe der Zeit. Dass du immer noch denkst, es ist höher, schneller, weiter. Es geht noch besser. Ja.
Also, ja. Also ich muss schon sagen, ich habe schon einen gewissen Anspruch an Bücher. Und vor allem muss mich ab der ersten Seite packen. Es gibt eine neue Fantasy-Trilogie, wo ich weiß gar nicht, ob es Trilogie ist, aber jedenfalls mehr als ein Buch. Ich weiß gar nicht, wie das erste heißt. Im Nacht der Dämmerung oder irgendwie so Flüstern der Nacht, irgendwie sowas. Und ich habe mir schon ein paar Mal die ersten paar Sätze durchgelesen und dachte so, nee, also das packt. Es hat mich nicht gepackt und dann habe ich es halt auch liegen lassen. Und jetzt habe ich von einem Freund gehört, das ist richtig gut. Man muss halt die ersten 20 Seiten überstehen. Und dann dachte ich mir, also, warum? Warum muss man die ersten 20 Seiten überstehen, damit einem das Buch packt?
Ja, aber das Problem hatte schon Tolkien. Ich habe eine sehr gute Freundin, die Tolkien tatsächlich nie gelesen hat, ja, Herr der Ringe, weil die ersten 50 bis 100 Seiten sind bei ihm ja jetzt auch nicht so der Renner. Und sie hat dann einfach nicht die Geduld gehabt, die wirklich durchzustehen. Dabei, es lohnt sich. Obwohl ich ihr 10-mal gesagt habe, es lohnt sich, lies es. Aber sie hat es dann auch nie gepackt. Ja, also schade.
Die Frage, ob ich heute Tolkien lesen würde, wenn ich es noch nicht gelesen hätte. Und auch nicht die Filme kenne.
Gut, ich meine, die Frage ist auch, es wird nach 100 Seiten interessanter, ob das Buch wirklich anders ist. Ich meine, bei Tolkien ändert sich das Stil ja nicht wirklich großartig. Also es ist ja schon, ich bin der Meinung, wenn man die ersten 50 Seiten nicht mag, also wirklich gar nicht mag von Tolkien, dass man auch nicht das Buch plötzlich lieben wird. Ich meine, man findet es vielleicht dann interessanter, weil mehr passiert, aber ich glaube, man wird das Buch nicht wirklich lieben, denke ich.
Oder ich fand ihn am Anfang auch ein bisschen langatmig. Ja. Also, aber später habe ich ihn geliebt. Doch. Also, aber vielleicht, weil ich damals auch noch nicht so verwöhnt war. Das kann schon sein, ja.
Ja.
Na gut, das umgekehrte Problem ist eher typischer. Ein Buch fängt gut an und wird dann schlecht.
Findest
du? Ja. Also ich finde, das ist... gibt wesentlich mehr Bücher, wo ich angefangen habe. Ich fand die Bücher am Anfang toll. Und
Dan Brown ist ein typisches Beispiel für
Dan
mich.
Dan Brown ist ein gutes Beispiel.
Stephen King. Also die Enden von Stephen King, die finde ich oft ganz, ganz schrecklich. Die finde ich hingerotzt. Okay, also ich werde jetzt, also hoffentlich hört sich den Podcast kein Mensch an, weil ich werde
doch,
wirklich
mit der Börse gehört. Echt mal, du lässt es hier über voll so Bestseller-Autoren. Wie kannst du nur?
Ich darf eine Meinung haben. Jawohl.
Aber dann musst du sie auch begründen.
Nein. Eigentlich Stephen King ist ein Meister darin, eine Spannung aufzubauen. Und dafür, finde ich, habe ich dann oft das Gefühl, er möchte jetzt das Buch einfach nur irgendwie fertig haben. Also.
Aber das ist, glaube ich, bei ihm auch so. Ich meine, er. Ich glaube, das ist der Unterschied zwischen Leuten, die plotten und nicht plotten. Und er plottet nicht. Und da hat man, glaube ich, einfach öfter das Problem, dass man nicht weiß, wie das Buch enden soll. Und dann passiert das halt, dass die Bücher manchmal wirklich... relativ uninteressante Enden haben, also um es mal banal auszudrücken.
Ja, das könnte vielleicht tatsächlich ein Grund sein. Vielleicht wird das der Grund sein, warum wir eines Tages doch noch anfangen zu plotten bisher.
Das habe ich aber in meiner nächsten Geschichte vor, zu plotten.
Ja?
Also mehr zu plotten als sonst.
Okay.
So. Mal dieses 7-Punkte-System auszuprobieren oder so.
Das hatte ich ja beim letzten Nano ausprobiert, dieses 7-Punkte-System, und hatte mir also grundsätzlich halt überlegt, was in den einzelnen Kapiteln so grob drankommt.
Mhm.
Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Also, aber tiefer würde ich jetzt persönlich beim Plotten nicht gehen wollen. Also mehr ins Detail noch. Also liegt mir nicht.
Ich habe mal irgendwie so super krass geplottet. Ein gutes Aspekt-Experiment, wo wirklich... Karteikarten für jede Seite mehr oder weniger, und ich fand das irgendwie unglaublich nervig zu schreiben.
Mhm.
Weil ich komme dann nicht wirklich rein, weil dann der nächste Plotpunkt kommt, weil ich dann doch dann ich habe das zu wenig Freiheit, wenn du irgendwie, so, irgendwie für 300 Wörter oder 300, 400 Wörter wirklich schon plottest, dann das ist sehr nervig. Aber bei diesem Hardboiled-Geschichte, die ich jetzt schreibe, ist geplottet.
Okay.
Aber wirklich sehr vage geplottet.
Mhm.
Das ist wirklich so kapitelweise geplottet, wo ich jetzt sage, Kapitel fängt so an, endet so.
Mhm.
Ich weiß den Anfang, ich weiß das Ende, alles zwischendrin wird frei geschrieben. Das und das klappt gut, wirklich gut, weil es fühlt sich nicht geplottet an. Ich habe das Gefühl, ich schreibe, wie ich will, Hauptsache es endet, wie ich halt geplottet hatte.
Ich meine, du kannst ja so und so plotten. Du kannst ja echt so hinschreiben, so in der Szene passiert das und das und das. Mit dem auskommen oder sagst irgendwie, dieses Ende muss erreicht werden, wie du das jetzt gemacht hast. Also das finde ich auch ganz nett. So, man weiß, wo es anfängt, man weiß, wo es hin soll. Und den Weg dahin entdeckt man dann quasi. So schreibe ich auch öfters.
Also entdeckt man, sonst bleibt diese Spontanität noch drin, dass ich dann selber diese Freude habe, ah, das ist toll, darauf war ich noch gar nicht gekommen beim Schreiben.
Ja.
Und
diesen
krassen Plotten, detaillierten Plotten passiert das nicht. Das ist wirklich sehr mechanisch, dieses irgendwie.
Das wollte die Plotter finde ich ja dann auch sagen, dass man nicht direkt am Plot bleiben muss oder darf oder kann. Soll. Soll ist
das. Soll, aber ich glaube, ich hätte das, es würde mich ein bisschen auch innerlich blockieren. Ich würde mich dann wahrscheinlich nicht so auf diesen kreativen Prozess einlassen. Also,
ich habe mal versucht, ein Kapitel zu plotten als Experiment, und es kostet viel Zeit, so zu plotten. Also die Zeit, die ich brauche, um das so zu plotten, finde ich, in der Zeit hätte ich wahrscheinlich Kapitel auch so schreiben können. Weil
ich habe dann immer das Gefühl, dass ich dann eh was anderes schreibe.
Ja, und das ist dann, bei mir war es so, ich habe so viel Energie rein investiert, und beim Schreiben habe ich mich immer gezwungen, in diesen Bahnen zu bleiben, anstatt wie ich normalerweise spontan dem Gefühl folgen würde.
Ja.
Das geht mir bei meinem Plotten abhanden, einfach wegen der Energie, die schon drin steckt.
Und weil ich beim Schreiben merke, nee, das funktioniert nicht so. Oder es sagt plötzlich Charakter A etwas, worauf dann Charakter B etwas sagt, und dann ist die Szene plötzlich in einer ganz anderen Richtung, wo ich vorher dachte, wo sie hingeht. So, also beim,
ja.
Wenn ich das vorher...
Ja, ist wie im echten Leben hab, eigentlich. Das ist überraschend. Ja, also ja. Du hast zwar eine Ahnung, in welche Richtung du losgehen willst, aber was da letztlich bei rauskommt, ja.
Ja. Das ist ja auch das Spannende am Schrank.
Ja.
Also finde ich.
Ja, deswegen liebe ich das so, ja.
Ja.
Deswegen darf ich mir das nicht nehmen. Also ich werde nie zu sehr in die Tiefe gehen beim Plotten, das weiß ich eigentlich, ja.
Ich würde es trotzdem mal irgendwie probieren und dann eher so Sachen plotten im Sinne von, die gehen jetzt in die Höhle oder sie müssen das und das finden oder den und den finden, um die und die Informationen zu bekommen.
Ja, das ist vielleicht oder auch interessant, ja.
Nicht genau, wie sie es machen.
Aber weil es cool wäre, wenn mal eine solche Höhle drin vorkäme oder ein solcher Gegenstand gefunden würde.
Das mache ich ja jetzt schon.
Genau.
So. Also. Dann voll die Idee, ich hätte gern die coole Höhle mit den Tropfsteinen will ich in meiner Geschichte haben.
Ja.
Das ist, so schreibt Murk, oder so hat er früher geschrieben.
Wer?
Michael Murk, Elric von Manly Boom.
Achso.
Die Elric-Saga. Er hat gemeint, wenn er eine Geschichte schreibt, dann überlegt er, macht eine Liste von tollen Gegenständen, tollen Orten, die da reinteilen muss. Er meint sowas wie die Stadt der schreienden Statuen, meint er. Und das klingt ja voll cool, denkt er. Und so ein Ort muss drin vorkommen. Und dann baut er darauf, dass er eine Geschichte plottet mit ein paar Gegenständen und Orten, die er haben will. Und dann fängt er an, loszuschreiben. Meint, das ist dann... er meint, obwohl er hat gesagt, wenn er nicht weiß, wie es weitergeht, dann gibt ihm eine Action-Szene.
Deswegen wolltest du jetzt wissen, wie man eine gute Action-Szene aufbaut, damit du weißt, wie du in einer Story irgendwie über die nächste Klippe kommst.
Aber ich habe gedacht, das ist gut, wenn man weiß, wenn man gut darin ist, eine Action-Szene zu schreiben. Bei mir kriege ich mehr Probleme, wenn ich plötzlich eine Action-Szene reinschmeiße, als dass es Probleme lösen würde.
Genau. Stimmt, das wäre bei mir auch
so. Meine Freunde, muss ich umsetzen, weil da muss ich kriegen mit noch eine Gesellschaft, der große Tisch, wenn ich sie liebe, das wäre okay.
Ja, sicher. Ja, aber jetzt?
5 Minuten?
Wir müssen jetzt. Ja, für ist okay.
Okay, dass wir hier noch kurz abschließen können.
Ja.
Nee, ist okay.
Das ist ein bisschen blöd für die Aufnahme, wenn im Hintergrund Leute sind.
Ach so, ja, okay.
Vor allem, wenn es so viele sind.
Ich mache das dann später. Ja. Okay?
Ja. Dann noch einen schönen Abschluss. Ich glaub, die Folge wird heute ein bisschen kürzer. Aber ist egal.
Ja.
Ja. Mein Vater hat sich hier beschwert, dass hier eine zu lang ist. Die erste.
Genau, aber bevor wir am Ende wieder nicht zu verstehen sind, ja, und dann ist es besser, wir hören rechtzeitig auf.
Ja.
Bevor wir so ein Ende hinrotzen müssen, wie Stephen King ist, das musste jetzt sein. Oje, ich werde verklagt.
Haben wir noch ein schönes Endethema?
Ja, wir haben ein paar Sachen gelernt heute, finde ich. Zum Beispiel, wir schreiben alle ohne, wir sind keine Plotter.
Ja.
Ja.
Ja, Mike.
Und keiner von uns kann gut Action-Szenen schreiben.
Ja. vielleicht stehen wir deswegen auch alle noch ganz am Anfang unserer Karriere.
Vielleicht das ist mal eine gute Hausaufgabe. Jeder von uns sucht sich gute Beispiele in seinen Büchern von guten Action-Szenen bis zum nächsten
Oder Mal. Oder schreibt mal eine.
Darf ich meine von der letzten Szene haben? Die ist schon fertig. Also,
okay.
Ja, Hausaufgabe ist zum nächsten Mal. Wir schreiben eine Action-Szene. Nee, wir lesen Action-Szene.
Wir lesen zumindest. Wir fangen mal mit Lesen an und dann schauen wir, ob sich das entwickelt.
Schön. Ja.
Hat einer einen Cliffhanger?
Oh, wir haben deinen Cliffhanger noch gar nicht aufgelöst.
Ja, wie geht
das? Das ist ja voll schlimm. Damit wollte ich heute einfach anfangen. Ja, das müssen wir jetzt nächstes Mal machen.
Das machen wir beim nächsten Mal. Das ist ein Cliffhanger. Auflesen nächstes Mal.
Das wird jetzt ein Running Gag.
Genau.
Ja, wir hören jetzt immer noch
Toms Cliffhanger.
Immer am Ende Toms Cliffhanger. Irgendwann fühlen die sich bestimmt auch verarscht.
Nein, das gehört dazu.
Ach so.
Das gehört einfach, ja. Das ist cool.
Das gehört zum Schreibcafé.
Ja, genau.
Ja.
Der Cliffhanger. Der nie kommt.